Herr Jesus, hab Dank, dass du die Quelle unseres Lebens bist oder werden willst. Hab Dank, dass wir zu dir kommen können und du uns hörst. Hab Dank, dass wir dir Antwort geben dürfen auf deine Liebe und dass wir fragen können, Herr, was willst du, was wir tun sollen? Hab Dank, dass du unser Leben reich machst. Hab Dank auch für den schönen Tag, für das Lachen, für das Wandern, für das Wohlfühlen, für das Kaffeetrinken, einfach, dass wir hier sein können und dass wir entspannen können und dass du deine heilenden Hände auch auf uns legst und dass du uns die Fragen beantwortest, die wir mit dir hergebracht haben. Wir brauchen sie nicht wieder mit zurückzunehmen. Hab Dank, dass du auch jetzt dir nur beauftragst, uns dein Wort zu sagen und dass sie das so tut, wie du das willst. Und dass du das in unseren Herzen übersetzt und dass wir es verstehen. Darum bitten wir dich. Amen.
Wir lesen heute 1. Mose 30. Nein, 29. Jakobs unterwegs hat den wunderbaren Traum gehabt. Ich habe überhaupt heute Morgen nichts gesagt darüber, dass seine letzte Aussage in Kapitel 28 diese ist, dass er Gott sagt, von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Stellt euch das mal vor, das ist spontan bei ihm aufgekommen. Alles, was du mir gibst, da gebe ich dir 10% davon. Tut ihr das auch? Ja, sind wir so dankbar, dass wir sagen, Herr, mindestens 10%. Und eigentlich ist das noch zu wenig, denn alles kommt ja von dir. Und damit endet Kapitel 28, dass Jakob das irgendwie, das kommt ihm eben auf, wie vorher auch bei Abraham, als der vor Melchisedek stand. Das ist das zweite Mal im Alten Testament. Kapitel 29, Vers 1, da machte sich Jakob wieder auf den Weg und ging ins Land der Söhne des Ostens und er sah sich um und siehe, da war ein Brunnen auf dem Feld und siehe, drei Herden Schafe lagen dabei, denn von dem Brunnen mussten die Herden trinken. Und ein großer Stein lag über der Öffnung des Brunnens. Und sie pflegten alle Herden dort zu versammeln und den Stein von der Öffnung des Brunnens wegzuwälzen und die Schafe zu tränken. Und dann brachten sie den Stein wieder an seinen Ort über die Öffnung des Brunnens. Und Jakob sprach zu ihnen, meine Brüder, woher seid ihr? Und sie antworteten, wir sind von Haran. Und er sprach zu ihnen, kennt ihr auch Laban, den Sohn Nahors? Und sie antworteten, wir kennen ihn wohl. Und er sprach zu ihnen, geht's ihm gut? Und sie antworteten, es geht ihm gut. Und siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. Und er sprach, siehe, es ist noch heller Tag und noch nicht Zeit, das Vieh einzutreiben. Tränkt die Schafe und geht hin, weidet sie. Er will sie loswerden. Ist eh klar. Und sie antworteten, wir können es nicht, ehe alle Herden zusammengebracht sind und sie den Stein von der Öffnung des Brunnens wälzen, dann können wir die Schafe tränken. Und als er noch mit ihnen redete, kam Rahel mit den Schafen ihres Vaters, denn sie war eine Hirtin. Und es geschah, als Jakob Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, da trat er hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und tränkte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Und Jakob küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte. Und da sagte Jakob der Rahel, dass er der Bruder ihres Vaters und der Sohn der Rebekka sei. Da lief sie und sagte es ihrem Vater. Und es geschah, als Laban die Nachricht von Jakob, dem Sohn seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen, umarmte und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Und da erzählte er Laban die ganze Geschichte. Und da sprach Laban zu ihm, fürwahr, du bist mein Gebein und mein Fleisch, und er blieb bei ihm einen Monat lang. Und danach sprach Laban zu Jakob, solltest du mir darum umsonst dienen, weil du mein Neffe bist? Sag mir, was soll dein Lohn sein? Und Laban aber hatte zwei Töchter, die ältere hieß Lea und die jüngere Rahel. Und Lea hatte matte Augen, Rahel aber hatte eine schöne Gestalt und ein schönes Angesicht. Und Jakob liebte Rahel, und so sprach er, ich will dir 7 Jahre lang dienen, um Rahel, deine jüngere Tochter. Und da antwortet Laban, es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen Mann. bleibe bei mir. Und so diente Jakob um Rahel 7 Jahre lang, und sie kamen ihm vor wie einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Und Jakob sprach zu Laban: Gib mir meine Frau, dass ich zu ihr eingehe, denn meine Zeit ist erfüllt. Und da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Mahl. Und es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm hinein, und er ging zu ihr ein, er schlief mit ihr. Und Laban gab seine Magd Silpa, seiner Tochter Lea, zur Magd. Und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea, und er sprach zu Laban: Warum hast du mir das getan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Und Laban antwortete und sprach: Es ist nicht Sitte in unserem Ort, dass man die Jüngere vor der Älteren weggibt. Vollende die Hochzeitswoche mit dieser, so wollen wir dir jene auch geben für den Dienst, den du mir noch weitere 7 Jahre lang leisten sollst. Und Jakob machte es so und vollendete die Hochzeitswoche mit dieser. Da gab er ihm Rahel, seine Tochter, zur Frau. Und Laban gab seiner Tochter Rahel, seine Magd Bilha, zur Magd. Und so ging er auch zu Rahel ein, und er hatte Rahel lieber als Lea. Und er diente ihm noch weitere 7 Jahre. Wow. Wir sind heute Morgen mit Jakob in Bethel gewesen. Es ist jetzt einige Tage, vielleicht einige Wochen später. Er befindet sich in der Nähe von Haran. Da sollte er hingehen. Da lebt sein Onkel Laban, und er hofft, vorübergehend eine Unterkunft bei diesem Onkel zu finden. Denn seine Mutter hat gesagt: Wir warten, bis sich die Wut von Esau gelegt hat, dann lasse ich dich holen. Also vorübergehend. Er hat keine Ahnung, dass das 20 Jahre werden. Und in Vers 2 lesen wir dann, dass er bei einem Brunnen 3 Herden Schafe antrifft, die bald von ihren Herden getränkt werden sollen. Übrigens, ich finde diese Geschichte immer sehr, sehr romantisch. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass hier ein junger Mann ankommt, aber er war über 70. Wenn man das ausrechnet, war er inzwischen über 70. Naja, okay, kann auch romantisch sein, oder? Da sind einige Hirten anwesend, und die warten anscheinend, bis alle Herden und bis viele, viel mehr Hirten da zusammengekommen sind. Und dann werden sie gemeinsam den Stein, also vom Brunnen, wegwälzen. Und es ergibt sich hier ein Gespräch. Woher seid ihr? Kennt ihr zufällig Laban? Ja, natürlich kennen wir den. Und siehe da, da kommt auch seine Tochter. Und dann ist in Vers 7 oder in Vers 10 Israel da, und ich habe immer das Gefühl, dass es bei Jakob Liebe auf den ersten Blick war. Und der Mann hat jetzt fast unmenschliche Kräfte, denn er wälzt den Stein von der Öffnung des Brunnens. Er macht das ganz alleine, während wir gerade gelesen haben, dass sie ihm erwarten mussten, bis mehrere Hirten da waren. Also er will zeigen: Ich bin zwar 70, aber bin wie ein junger Mann. Und er ist ganz emotionell. Er küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte, was wir das Mädchen gedacht haben. Also sie kannte den Mann noch nicht, er hatte sich auch noch nicht vorgestellt. Er umarmt sie, er küsst sie, er weint, und erst danach in Vers 11 oder Vers 12 sagt er, dass er der Bruder ihres Vaters ist und der Sohn von Tante Rebekka. Und dann heißt es, dass sie lief und sagte es ihrem Vater. Ja, Laban ist hoch erfreut, er freut sich natürlich, seine Verwandtschaft zu sehen, lief ihm entgegen, umarmte und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Und dieses Willkommen war anscheinend so warm, so herzlich, dass wir lesen, dass Jakob Laban die ganze Geschichte erzählte. Der Mann hat es sich getraut, Laban alles zu sagen, was eben geschehen war bei ihm zu Hause, also bei der ersten Begegnung schon. Das muss ein sehr warmes Willkommen gewesen sein. Und Laban spricht auch ganz nett zu ihm in Vers 14: Du bist mein Gebein und mein Fleisch, du bist ja mein Verwandter. Und er blieb bei ihm einen Monat lang. Und dann, nach dem Monat, spricht Laban zu Jakob: Sollst du mir darum umsonst dienen, weil du mein Neffe bist? Sag mir, was soll dein Lohn sein? Das hört sich fair an. Aber hier sehen wir etwas von dem Charakter von Laban. Das war ein schlauer Mann. Und er liebte das Geld und er liebte seinen Betrieb und das gehörte alles ihm. Und das wäre im Nahen Osten, wo wir sind, ganz normal, ganz üblich gewesen, wenn er seinen Neffen jetzt als Verwandter aufgenommen hätte und sein Leben mit ihm geteilt hätte. Aber hier sehen wir, dass er was anderes vorhat. Er will Jakob nicht als Verwandter aufnehmen, er will ihn als Knecht aufnehmen. Also ein bisschen Abstand. Du bist zwar der Sohn meiner Schwester, aber ich will nicht, dass du Mitglied unserer Familie wirst. Was soll denn dein Lohn sein? Auf den ersten Blick denkt man nicht daran, gell, wenn man deinen Vers liest, dass das dahinter steckt. Aber wenn man Laban besser kennenlernt, dann entdeckt man, dass der Mann eben schlau war und nicht sehr liebevoll. Und dann werden uns in Vers 16 die zwei Töchter von Laban vorgestellt. Die ältere hieß Lea und die jüngere Rahel. Bisher war noch überhaupt nicht die Rede von Lea. Und dann heißt es in Vers 17, und Lea hatte matte oder glanzlose, heißt es auch in der Grundsprache. Sie hatte glanzlose Augen, Rahel aber hatte eine schöne Gestalt und ein schönes Angesicht. Das finde ich, also ich finde diesen Vers so unfair. Ich muss ehrlich sagen. Da werden zwei Schwestern vorgestellt und von der einen wird gesagt, dass sie hübsch ist und herzig ist. Und die andere wird im Vergleich zu ihrer Schwester beschrieben. Da gibt es ein Aber. Lea hatte matte Augen, Rahel aber war schön. Also von Lea bleibt wenig übrig im Vergleich mit ihrer Schwester. Sie ist die Wenigere. Die Schwester ist schön. Und für Lea wird das fast selbstverständlich gewesen sein, dass Laban sich in ihre Schwester und nicht in sie verliebt hatte. Das war nun einmal so. Sie war die Wenigere. Ich finde das immer ja, sehr, sehr schmerzhaft. Und das kommt natürlich in vielen Familien vor, dass man verglichen wird. Vielleicht habt ihr das auch erlebt. Da geht es um das Äußere, wie wir ausschauen, dass das eine Kind ja, einfach herzig, lieb, entzückend, zieht alle Aufmerksamkeit auf sich, das andere Kind wird weniger gesehen oder da wird aus anderen Gründen verglichen, warum kannst du nicht so sein wie deine Schwester? Warum muss man dir alles zweimal sagen, während das bei deinem Bruder? Und das sind Dinge, die wir in der frühen Jugend erleben können und die hängen bleiben, die in unserem Herzen landen. Und das kann zu einer Überzeugung werden. Ich bin weniger wertvoll oder ich bin überhaupt nicht wertvoll, meine Schwester dagegen. Oder mein Bruder dagegen, kennt ihr das? Da wurde vielleicht mal gesagt, mach du das nicht, das kannst du eh nicht, deine Schwester kann das. Eine Frau, die schon Mutter war, selbst schon Mutter war, hat mir vor einiger Zeit gesagt, du, ich habe das als Kind immer gehört und jetzt bin ich erwachsen und Mutter und wenn ich vor einer Aufgabe stehe, wo ich denke, up, das habe ich noch nie gemacht, dann höre ich die Botschaft meiner Mutter, kannst du eh nicht. Und es kommt mir ein bisschen so vor, dass wir hier eine Wiederholung sehen von dem, was wir bei Jakob und Esau gesehen haben. Ein Vorzugskind, das eine Kind vom Vater geliebt, das andere von der Mutter. Und hier, ja, wird nichts gesagt von Liebe, aber werden die Kinder rein äußerlich beschrieben und die eine war so schön und die andere, ja, was war die eigentlich? Sie hatte glanzlose Augen. Da kriegt man glanzlose Augen von, wenn man so beschrieben wird. Und das heißt natürlich dann auch in Vers 18, und Jakob liebte Rahel. Und so sprach er, ich will dir 7 Jahre lang dienen, um Rahel, deine jüngere Tochter, gleich 7 Jahre, der Mann ist verrückt. Hätte besser nachdenken müssen, das ist doch sehr lange, 7 Jahre. Und wie schmerzhaft muss das für Lea gewesen sein, die hat das natürlich gehört, erfahren. Der will meine Schwester heiraten. Und ich denke, dass die 7 Jahre, denn Laban stimmt ein, sagt, es ist eine gute Idee. Der denkt, wow, habe ich 7 Jahre wieder einen Knecht, ohne dass ich dafür zahlen muss. Und der hat gezeigt, dass er gut arbeiten kann. Und dann heißt es auch noch, dass die 7 Jahre für Jakob vorbeigeflogen sind. Er war ja so glücklich, die kamen ihm vor wie einzelne Tage. Und ich muss bei dieser Geschichte immer an Lea denken. Ich denke, das hat... Vielleicht hat sie das Gefühl gehabt, es sind 7000 Jahre, denn es kam niemand für sie. Und sie hat das miterlebt, wie verliebt Rahel war und wie glücklich. Und sie hat das gesehen, wie die beiden miteinander geredet haben. Und sie hat mit anhören müssen, wie ihre Schwester immer nur geschwärmt hat von diesem Jakob. Und sie ist alleine geblieben. Das zurückgesetzte Kind, die zurückgesetzte Tochter. Und dann kommt es so weit, dann sind die 7 Jahre vorbei. Und dann spricht Jakob mit Laban und sagt, es ist Zeit, die Zeit ist erfüllt. Ich habe 7 Jahre für dich gearbeitet. Und da wird ein Hochzeitsfest vorbereitet. Ja, und da macht Laban ein Hochzeitsmahl. Und dann heißt es in Vers 23, es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm hinein. Und er ging zu ihr ein, er schlief mit ihr. Verstehe das nicht. Naja, die Frauen waren geschleiert. Er hat ihr Gesicht noch nie richtig gesehen. Aber wenn ich mir das vorstelle, das ist eine Horrorgeschichte, oder? Auch am nächsten Morgen, wie die aufgewacht sind und die Hochzeitsnacht ist sowieso ein bisschen verunsichernd. Und da spricht der Bräutigam und sagt, was, du? Aber die wollte ich überhaupt nicht haben. Man geht direkt zu Laban und sagt, was hast du mir angetan? Wie hat Lea das erfahren? Aber wie gemein ist das auch gewesen von Laban? Gemein. Und bis heute ist diese Horrorgeschichte noch lebendig im orthodoxen Judentum. Wisst ihr das? Bei Hochzeiten, bei orthodoxen Juden, da ist es Brauch, dass der Bräutigam vor der Trauung in das Zimmer geht oder in den Raum geht, in der Synagoge, wo seine Braut wartet und dafür schauen, ob sie es wirklich ist. Bis heute in orthodoxen Kreisen. Ich denke, es kann nicht anders sein, Lea muss ja mitgespielt haben. Die hat das doch gewusst. Und sicherlich kam die Idee von ihrem Vater, aber man fragt sich, ob sie nicht hätte weigern können oder ob sie nicht Jakob hätte warnen können. Pass auf, Jakob, ich bin nicht Rahel. Vielleicht hatte sie sich auch in Jakob verliebt, kann ich mir vorstellen. Und hoffte sie, ihn mit diesem Manöver nicht nur als Ehemann zu bekommen, sondern vielleicht im Laufe der Zeit auch seine Liebe für sich zu gewinnen. Diese Details werden uns nicht mitgeteilt. Wir lesen eben, dass Jakob am Morgen nach der Hochzeit entdeckt wird, neben ihm liegt und dass er entsetzt ist. Das ist ironisch. Jakob hat seinem Vater vorgetäuscht, dass er Esau sei. Und Laban hat Jakob vorgetäuscht, dass die Braut Rahel war und es war Lea. Und Lea hat getan, als sei sie Rahel. Der Betrüger ist jetzt betrogen worden und zwar auf derselben Weise, wie er seinen Vater betrogen hat. Und in den kommenden Jahren wird er immer wieder von seinem Schwiegervater betrogen werden. Und wir sehen hier, wie negative Muster in Familien entstehen können, und vielleicht sogar von Generation auf Generation dann weitergehen. Familien, wo das Lügen normal ist. Ja, Mutti hat auch immer gelogen. Und das war ja nicht so schlimm. Wir haben uns oft eben aus so heiklen Situationen retten können, weil wir eine Notlüge ausgesprochen haben. Ja. Oder Vater war immer so aufgeregt und hat geschrien und dann haben wir letztlich alle geschrien und jetzt schreie ich noch. Da gibt es so negative Muster, das negative Reden über andere, das Lügen, das, wie wir mit Geld umgehen. Wir bekommen so einiges mit von unserem Elternhaus und manchmal nehmen wir das dann auch mit und geben wir es wieder weiter. Und es ist so wichtig, dass wir diese negative Muster entdecken, dass wir das zugeben und dass wir damit brechen, dass wir sagen, das wollen wir nicht. Das ist auch so was mit Alkohol. Das oft 3, 4 Generationen, da wird getrunken. Ja, so war das bei uns zu Hause. Und dann, naja, so wichtig, dass wir das dann einsehen. Ein Kind, das vorgezogen wird, das war bei uns zu Hause auch so. Naja, dann ist es jetzt. Wenn wir diese Muster nicht radikal durchbrechen, können sie eben übertragen werden. So Mutter, so Vater, so auch die Kinder. Und jetzt steht hier also Jakob vor Laban. Vers 25, warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Der Betrüger fragt sich, warum er betrogen wurde. Und Laban antwortete, es ist nicht Sitte in unserem Ort, dass man die Jüngere vor der Ältere geht. Das ist ein Dolchstich. Das kommt hart an. Dass der Jüngere vor dem Älteren geht, das ist bei uns nicht Sitte. Jakob ist doch der Jüngere, der von dem älteren Bruder das Erstgeburtsrecht genommen hat. Das ist so gemein, was Laban hier sagt. Wir haben ja am Anfang gelesen, dass so viel Vertrauen da war, gleich am Anfang, dass Jakob sich getraut hat, seine ganze Geschichte zu erzählen. Und hier macht, ja, hier sieht man, dass Laban das gebraucht. Sehr gemein. Bei uns ist das nicht Sitte, nicht üblich, dass die Jüngere vor der Ältere geht. Wie war das bei dir, Esau? Wie wagst du es, dich bei mir zu beklagen? Naja, und jetzt muss Jakob wieder 7 Jahre für Rahel arbeiten. Da hat er wieder 7 Jahre einen Knecht, ohne dass er bezahlen muss. Und nicht nur das. Es war doch üblich damals, dass der Mann nichts bezahlte, dass er bezahlt bekam, denn die Braut brachte eine Mitgift mit. Laban verdient hier an seine beiden Töchtern. Man sieht hier etwas von seiner Schlauheit. Vollende die Hochzeitswoche mit dieser, so wollen wir dir jene auch geben. Also Laban redet nicht einmal von Rahel und Lea, sondern von dieser. Wir vollende die Hochzeitswoche mit dieser, so wollen wir dir jene auch geben. So redet man doch nicht über seine Töchter, oder? Für den Dienst, den du mir noch weitere 7 Jahre lang leisten sollst. Und Jakob machte es so, vollendete die Hochzeitwoche mit dieser. Da war die Lea eine Woche lang die erste, die Braut. Und dann gab er ihm Rahel, seine Tochter, zur Frau. Und dann bekommen die Frauen auch eine Magd, eine Sklavin. Und dann heißt es in Vers 30, was wir schon wussten, er hatte Rahel lieber als Lea. Für Jakob ist das Ganze natürlich auch furchtbar gewesen. Er wollte Lea nicht. Er wollte sie nicht. Und jetzt hat er sie. Und für Rahel ist das Ganze fürchterlich. Sie wollte Lea nicht mit dabei haben. Aber sie hat Lea mit dabei. Und für Lea ist das Ganze fürchterlich, denn sie hatte vielleicht doch gehofft, es wird was mit uns. Und ich kann doch Jakobs Liebe vielleicht gewinnen. Und man sieht das auch in der Geschichte, dass Lea viele Jahre lang nicht aufgegeben hat. Das ist eine sehr tragische Geschichte. Aber in Vers 31 lesen wir etwas Wundervolles. Der Herr sah, dass Lea verschmäht war, im Grundtext, dass Lea gehasst war. Ich bin mir sicher, dass Rahel Lea hasste, wegen dieser ganzen Situation. Aber Jakob hat sie auch nicht unbedingt lieb gehabt. Sie war einfach zu viel. Aber der Herr sah das. Der Herr sah das. Und er öffnete ihren Mutterschoß, Rahel aber war unfruchtbar. Er segnet Lea mit Kindern. Sie kann schwanger werden. Und ihre Schwester, die so verwöhnt war und die vielleicht in ihrem Leben ziemlich alles bekommen hatte, was sie haben wollte, steht auf einmal mit leeren Händen da. Und Lea bekommt dann einen ersten Sohn in Vers 32 und sie gab ihm den Namen Ruben. Und dann sagt sie noch etwas dazu. Weil der Herr mein Elend angesehen hat, so wird mich nun mein Mann lieb gewinnen. Es wird noch kommen. Gott hat mein Elend gesehen. Sie spricht von Gott. Sie spricht irgendwie doch auch ein Vertrauen Gott gegenüber aus in dieser Situation, wo so viel Mist gebaut wurde. Gott hat mein Elend gesehen, so wird mich nun mein Mann lieb gewinnen. Was mir hier fehlt in diesem Vers, ist, dass Jakob kommt und sagt, wow, ein Sohn. Ich habe das Gefühl, dass er nicht einmal gekommen ist. Er hat die Nachricht bekommen, okay. Und sie wurde wieder schwanger, Vers 33, und gebar einen Sohn und sprach, weil der Herr gehört hat, dass ich verschmäht bin, so hat er mir auch diesen gegeben und sie nennt ihn Simeon. Wieder, Gott hat das gehört. Und man muss sich denken, sie hat mit Jakob geschlafen. Jakob hat mit ihr geschlafen. Aber da war keine Liebe dabei. Das war nur, um Söhne zu zeugen. Da fühlt man sich gebraucht, oder? Aber Gott hat gesehen und Gott hat gehört. Und dann wird sie wieder schwanger. Sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun wird mein Mann mir anhänglich sein, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren, und sie nannte ihn Levi. Nun, 3-mal liegt sie im Wochenbett und erwartet ihren Mann und erwartet irgendwie seine Zuneigung, erwartet ein freundliches Wort, du danke, du hast mir 3 Söhne geschenkt. Das ist auch ein großes Geschenk. Aber ich denke, dass Jakob auch hin und her gerissen wurde, denn auf der anderen Seite war ja Rahel, die wurde langsam sehr, sehr, sehr bitter, denn die wurde nicht schwanger. Und die war das gewohnt, dass sie ziemlich alles bekam, was sie haben wollte, und es gelang nicht. Es war, und ihre Schwester war wieder schwanger und wieder und wieder. Und sie wurde noch einmal schwanger. Und sie gebar einen Sohn, Vers 35, und sie sprach, nun will ich den Herrn preisen. Und darum gab sie ihm den Namen Juda und sie hörte auf mit Gebären. Ich habe diesen Vers immer wieder studiert. Was ist hier passiert zwischen Vers 34 und 35? Habe ich irgendwas verpasst? Ist Jakob doch eines Tages vor ihrem Zelt gestanden mit einem Strauß von Kaktusrosen, wenn es sowas gibt? Und hatte er vielleicht gesagt, also Lea, ich bin drauf gekommen, du bist eine wunderbare Frau, du bist mir so wertvoll, du hast mir 3 Söhne geschenkt, also ich will dir einfach mal danken. Und dass das alles so gelaufen ist, das tut mir auch weh, also Lea. Aber das steht nirgends. Und ich habe das Gefühl, dass das nicht geschehen ist. Es hat keinen Blumenstrauß gegeben. Es hat keine Liebeserklärung gegeben. Oder doch? Ich denke, dass die Liebeserklärung in Vers 35 steckt. Und zwar erklärt Lea Gott ihre Liebe. Da hat sich ihre Blickrichtung verändert. Da ist ihr Fokus nicht mehr darauf, liebt mich mein Mann? Sieht er mich? Wird er einmal kommen? Werde ich einmal was Positives von ihm hören? Nein, ihre Blickrichtung hat sich verändert. Und sie lobt Gott. Ist doch kaum zu glauben, oder? So lange war der Fokus darauf, Gott, schenk mir das, dass Jakob mich liebt. Beim ersten Kind, beim zweiten, beim dritten. Und Rahel hat sie wahrscheinlich immer mehr gehasst. Wieder schwanger, wieder ein Sohn. Und jetzt lobt sie Gott. Denn Juda bedeutet so etwas wie Gott loben, das hebräische Wort. Ich finde das fantastisch. Und ich muss bei dieser Geschichte oft denken an eine Geschichte, ich habe sie vielleicht hier schon mal erzählt, von dem Amerikaner Larry Crabb, ein Psychologe. Der hat eine Erzählung von aus früheren Zeiten, wie er ganz jung war, ich glaube, er war 4 oder so, und er hat seine Großeltern besucht. Das heißt, seine Eltern haben ihn zu seinen Großeltern gebracht, da sollte er einige Tage bleiben. Und während die Eltern mit den Großeltern geredet haben, musste Larry aufs Klo und ging dann zum Bad und hat die Tür zugemacht und kriegt die nicht wieder auf, die nicht wieder aufgekriegt. Und er erzählt dann, wie ein Amerikaner das nur so ganz dramatisch erzählen kann, wie er geweint hat und gedacht hat, mei, hier komme ich nie wieder raus und so. Und dann hat sein Vater das natürlich gehört und ist dann hinaufgekommen und hat gesagt, Larry, was ist los? Ja, Papa, ich komme hier nicht mehr raus, die Tür ist zu. Und dann hat der Vater gesagt, na ja, weißt du, dann nimm den Schlüssel, dann musst du das und jenes, und das ging nicht. Und dann hat der Vater gesagt, Larry, wart nur, Papa geht und holt sich ein Werkzeug und das wird schon. Und dann erzählt Larry, wie er als 4-jähriges Kind seinen Vater gehen hörte, und dann wurde es Stille. Und dann wurde es blieb sehr lange Stille. Und Larry erzählt in dieser Situation, sein Vater hatte gesehen, dass er eingesperrt war. Wie Gott gesehen hatte, dass Lea arm dran war. Aber was hatte Larry davon? Denn Papa war verschwunden. Und er sagt dann, dass er sich aufs Klo gesetzt hat und dass er als 4-jähriges Kind bei sich gedacht hat, also hier im Bad liegt meine Zukunft. Hier werde ich groß. Waschbecken, Klo, Badewanne. Hier werde ich groß, hier werde ich für immer bleiben. Und dann hat er wieder angefangen zu weinen und zu schreien und er hat gesagt, ich habe nur ständig die Tür, dort, da war meine Blickrichtung, das war mein Ziel, wenn die Tür aufgeht, dann bin ich frei, dann werde ich glücklich, sonst kann ich nie wieder glücklich sein. Wenn ich nur die Liebe von Jakob für mich gewinne, dann kann ich glücklich sein. Und es tut sich nichts. Wo ist der Vater, der mich sieht? Dann erzählt Larry, dass er also seinem Gefühl nach stundenlang dort gesessen ist und auf einmal hört er was hinter sich. Er hat immer nur diese Tür gesehen, das Schloss. Und dann hat er sich umgedreht und dann stand seinem Vater auf einer Leiter vor dem Fenster und hat das Fenster aufgemacht, hat gesagt, komm Larry. Und da ist so eine tiefe Botschaft in dieser Geschichte drin. Er hat gesagt, solange mein Fokus auf die Tür war, nur dann werde ich glücklich, war ich unglücklich. Und ich hatte Papa weggehen gehört und ich hatte das gehört, dass er mich gesehen hatte, aber nach meinem Empfinden kam er nicht mehr zurück und hatte er mich vergessen. Und auf einmal hatte sich seine Blickrichtung verändert und stand der Papa vor dem offenen Fenster. Die Tür war noch immer zu, da hatte sich nichts verändert. Jakob liebte Lea noch immer nicht. Aber anscheinend hat Gott, ist er beim Fenster gestanden, hat gesagt, komm Lea, ich sehe dich, ich habe dich lieb, komm zu mir. Und ich denke, dass das so ungefähr gewesen sein muss, dass Lea das verstanden hat oder erfahren hat und dass sie jetzt ihren Sohn so frei den Namen Juda geben kann. Ich werde Gott loben. Und das Tolle ist, dass bei diesem Juda, das war's los, gerade bei diesem Sohn. Wer Gott lobt, wird persönlich frei, das zuerst. Wenn ich nur konzentriert bin auf mein Problem, bin ich unglücklich. Wenn ich anfange, Gott zu loben, dann verändert sich meine Haltung. Dann stehe ich auf, dann blicke ich hinauf, dann wird die Welt größer. Dann bin ich freier, dann bin ich nicht mehr gefangen. Aber es geschieht noch etwas. Es heißt in der Bibel, dass wenn wir Gott loben, dass ein Weg gebahnt wird. Dass dann ein Weg gebahnt wird. Ich suche den Vers, ich komme irgendwann dazu. Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Oder dort wird ein Weg gebahnt. Lobpreis bahnt einen Weg in der Wüste. Es öffnet die Tür für Gott, damit er auch Neues wirken kann in unserem Leben. Was hat er Neues gewirkt in Leas Leben? Zunächst, dass sie frei war. Dass sie nicht mehr davon abhängig war, dass Jakob sie lieben würde. Dass das nicht mehr ihr Glück war. Das hat vieles für sie verändert. Dass sie nicht mehr davon abhängig war und dass sie nicht nur das gesehen hat, was unmöglich war und schmerzhaft war. Aber es wird noch ein Weg gebahnt und das hat sie nicht geahnt. Im Himmel wurde ihr Lob gehört. Und das Wunder ist, dass dieser Sohn Juda der Vorfahr Jesu geworden ist. Dass Jesus aus diesem Sohn geboren wurde, aus Nachkommen dieses Sohnes, nicht aus ihren anderen Söhnen, auch nicht aus den Söhnen, die Rahel dann doch später bekam. Es ist hier was ganz Besonderes geschehen. In diesem einen Vers, ich will den Herrn preisen, es ist vieles in Bewegung gesetzt worden, was sie nicht einmal wusste, was sie nicht einmal verstanden hätte, weil es so groß war. Wenn wir es lernen, Gott zu loben, dann geschieht etwas. Bei Rahel geschieht das Umgekehrte. Sie sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar. Sie wurde eifersüchtig auf ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder, wenn nicht, dann sterbe ich. Wow. Also wenn meine Wünsche nicht erfüllt werden, dann sterbe ich, dann will ich auch nicht mehr leben. Das ist ein verwöhntes Mädchen gewesen, oder? Und sie steht vor Jakob und sie fragt etwas von ihm, was Mensch unmöglich ist. Und Jakob antwortet auch, er wird zornig. Ich habe noch nie gelesen, dass er zornig auf Rahel war. Er liebte sie heiß. Aber hier sagt er, bin ich denn an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht versagt, der dir unfruchtbar gemacht hat. Ich bin doch nicht Gott. Rahel, ich kann dir viele Wünsche erfüllen und ich habe alles für dich übrig. Aber es gibt Momente, da muss ich dir sagen, ich bin nicht Gott. Ich kann nicht alles für dich tun. Ich bin nicht Gott. Und dann gibt sie Jakob, ihre Magd, ihre Sklavin, geht zu ihr ein, dass sie in meinen Schoß gebäre. Das haben wir früher schon gehört, oder? Bei Sarah und Abraham, ich gebe dir Hagar. Und dann kommt eine Konkurrenz, das ist wirklich es ist mir peinlich, wenn man das liest, dass es jetzt ums Gebären geht. Wie viele Kinder bekommt die und wie viele bekommt die? Denn dann kommt auch die Sklavin von Lea noch dazu. Denn Lea hat auch aufgehört, Kinder zu bekommen, schwanger zu werden. Und dann wird die doch wieder schwanger. Und dann, es ist furchtbar, was man hier liest. Und dann kauft Lea sogar eine Nacht mit ihrem eigenen Mann. Liebesäpfel, ihr Sohn hat Früchte gekauft und man gefunden im Feld und man glaubte, dass diese Früchte irgendwas mit der Fruchtbarkeit zu tun hatten. Und dann kauft sie eine Nacht mit ihrem Mann, dann wird sie wieder schwanger und dann in Vers 22 lesen wir endlich, Gott gedachte an Rahel. Gott war auch Rahel gnädig, die hat auch gelitten. Das hat Gott gesehen. Sie mag verwöhnt gewesen sein, sie mag ein unmögliches Mädchen oder eine unmögliche Frau gewesen sein, aber Gott gedachte an Rahel. Und Gott erhörte sie und öffnete ihren Mutterschoß und sie wurde schwanger und sie gebar einen Sohn und sprach, Gott hat meine Schmach von mir genommen. Das war ja früher auch so. Es ist heute auch furchtbar, es ist heute auch schmerzhaft. Ab damals war das sehr, sehr schlimm. Für einen Mann und für seine Frau, wenn die kinderlos waren. Und jetzt sehen wir wieder, also wie eigentlich Rahel war, Vers 24, sie gab ihm den Namen Josef und sie sprach, der Herr wolle mir noch einen Sohn dazu geben. Also Herr, bitte nochmal. Mehr. Ja, und dann kommt es so weit in Vers 25, es geschah, als Rahel den Josef geboren hatte, da sprach Jakob zu Laban, entlasse mich, dass ich an meinen Ort und in mein Land ziehe. Gib mir meine Frauen und Kinder, um die ich dir gedient habe, dass ich gehen kann, denn du weißt, welche Dienste ich dir geleistet habe. Er ist mindestens 14 Jahre oder ist inzwischen 14 Jahre da. Er hat 7 Jahre für Rahel gearbeitet, die dann Lea war. Und dann hat er auch Rahel bekommen, dann hat er weitere 7 Jahre gearbeitet und in diesen 14 Jahren sind diese vielen Kinder geboren worden und hat er immer umsonst gearbeitet, hat er kein eigenes Leben aufbauen können, hat er keinen Besitz, nichts. Und jetzt ist es Zeit, er will sein eigenes Haus bauen, nach 14 Jahren. Ich habe dir gedient, ich will jetzt gehen, denn du weißt, welche Dienste ich dir geleistet habe. Und Laban antwortete, ach, dass ich doch in deinen Augen Gnade fände. Er will ihn nicht loswerden, natürlich nicht. Der Mann hat 14 Jahre gratis gedient. Ich habe ja erfahren, dass der Herr mich um deinetwillen gesegnet hat. Dieses Erfahren im Grundtext ist sehr interessant. Was da eigentlich steht, ist, ich habe durch Wahrsagerei gehört, dass der Herr dich gesegnet hat. Der Mann hat sich mit okkulten Dingen beschäftigt. Ich habe durch Wahrsagerei erfahren. Aus dem Grund ist es so spannend, wenn man verschiedene Bibelübersetzungen liest und auch mal Kommentare liest, dann entdeckt man viel mehr, als das man auf den ersten Blick sieht. Der Mann war okkult. Der war langsam weit entfernt von Gott. Und man sieht auch später, dass er Hausgötter besaß. Und er sprach, Vers 28, bestimme mir deinen Lohn, so will ich ihn dir geben. Und Jakob sprach, du weißt, wie ich dir gedient habe und was aus deinem Vieh unter meiner Pflege geworden ist, denn es war wenig, was du vor meiner Ankunft hattest. Nun aber hat es sich gewaltig vermehrt. Und der Herr hat dich gesegnet, seit ich hergekommen bin, und nun, wann soll ich auch für mein Haus sorgen? Er will sich selbstständig machen. Und er sprach, was soll ich dir denn geben? Wie wusste Jakob, dass es Zeit war, um zu gehen? Es war eine innere Sehnsucht, es war eine innere Überzeugung, das zuerst. Er wusste, es ist Zeit, dass ich jetzt mein eigenes Haus baue. Und er hatte sich auch an sein Versprechen gehalten. Er hat 14 Jahre gedient. Aber später in der Geschichte erfahren wir auch, dass Gott das bestätigt hat, dass Gott zu dieser Zeit mit ihm gesprochen hat. Ich glaube, das ist Andreas sein Teil morgen. Der sitzt da ganz locker hinten und weiß noch nicht, was auf ihm zukommt. Aber auf jeden Fall, Gott hat auch gesprochen. Gesagt, es ist Zeit, dass du gehst, deine innere Überzeugung, das Wort Gottes. Und es ist in dieser Zeit noch etwas geschehen, die Stimmung, die Atmosphäre im Haus Labans hatte sich verändert. Da waren jetzt auch eigene Söhne, vielleicht waren die schon früher da, wir haben also bis jetzt noch nicht von ihnen gehört. Und die sind eifersüchtig gewesen, weil Jakob immer reicher wurde und die haben bei sich gedacht, hoppla, bald kriegt er mehr als wir, weil er das eigentlich alles, ja, er hat dafür gearbeitet, das ist was, was Gott ihm geschenkt hat. Also die Stimmung hat sich verändert, Jakob wusste, es ist Zeit, Gott hat das bestätigt. Sagt uns etwas über Führung, oder? Wie Gott führt. Ein Gotteswort, sehr wichtig. Aber auch die innere Überzeugung, es ist Zeit. Und manchmal auch die Umstände, die sich verändern, sodass wir wissen, es ist Zeit, um zu gehen. Und dann kommt eben Jakob hier mit einem Vorschlag, bestimme mir deinen Lohn, hat Laban gesagt. Und er sagt, du weißt, wie ich dir gedient habe, haben wir gleich gelesen, gerade gelesen. Und dann sagt Laban, was soll ich dir denn geben? Und dann sagt Jakob, du brauchst mir gar nichts zu geben. Wenn du mir nur das tun willst, so will ich deine Herden wieder weiden und hüten. Dann kommt er mit einem ganz besonderen Vorschlag. Ich will heute durch alle deine Herden gehen und du sollst daraus alle gesprenkelten und gefleckten Schafe absondern, auch alle schwarzen unter den Schafen und allen gefleckten und gesprenkelten Ziegen. Und das soll mein Lohn sein. Das waren die Tiere, die eigentlich ein bisschen minderwertig waren. Die Schafe sollten ja weiß sein, die Böcke dunkelbraun oder schwarz. Er sagt, nimm die Tiere, die nicht so gut sind, die vielleicht weniger wert sind, das soll mein Lohn sein und dann wird meine Gerechtigkeit für mich sprechen am künftigen Tag vor deinen Augen, wenn du wegen meines Lohnes kommst. Alles, was bei mir weder gesprenkelt noch gefleckt ist unter den Ziegen und was nicht schwarz ist unter den Schafen, das soll als gestohlen gelten. Und was dann passiert ist, dass Laban alle gute Tiere, sagen wir so, alle vollkommene Tiere, trennt von allen gefleckten Tieren und er nimmt dann die gefleckten Tiere mit, 3 Tagesreisen weit, damit die Tiere nicht doch noch zusammenkommen und dann bleibt Jakob übrig mit den vollkommenen Tieren und daraus sollen jetzt gefleckte Tiere kommen. Das wird sein Lohn sein, unmöglich. Und da haben Andreas und ich ein bisschen eine andere Auffassung über das, was passiert ist. Ich habe das Gefühl, dass er hier, so spannend, komm morgen, dass Jakob irgendwie so genetische Manipulationen gemacht hat. Vielleicht die erste in der Geschichte, der hat was ganz Interessantes gemacht. Aber Andreas sagt, nö, das war anders. Und ich denke, er hat recht. Ich denke, Andreas hat recht und darum hören wir jetzt auch auf. Aber ich denke, heute Abend war wieder viel drin, oder? Da geht es darum, können wir Gott loben, auch wenn unsere Wünsche nicht erfüllt werden. Das hat Lea gelernt, geübt. Wir sehen, dass Jakob wieder betrogen wurde. Wie das alles war, wir haben den Charakter von Laban gesehen, wir haben jetzt auch gemerkt, dass der Mann also nicht sehr christlich mehr war, nicht sehr fromm, dass er sich mit okkulten Sachen beschäftigte und es ist Zeit für Jakob, um zu gehen. Es sind die 14 Jahre vorbei. Er hat gemacht, was er versprochen hat. Ich denke, er will auch nach Hause. Er will langsam zurück, er befindet sich noch immer außerhalb des gelobten Landes und Gott hat gesagt, ich bringe dich zurück. Und es wird Zeit. Aber wir werden morgen entdecken, dass die Zeit noch nicht ganz vorbei ist. Es kommen noch extra 6 Jahre. Und dann kommt noch die spannende Situation, wo er Esau wieder treffen muss. Der wollte ihn doch umbringen. Ist das nach 14 oder 20 Jahren noch so? Oder hat sich seine Wut gelegt? Und wie sieht es zu Hause aus? Spannend. Ja, ihr dürft ruhig ein bisschen fröhlich schauen. Also, ist nicht so tragisch, aber eigentlich doch auch, oder? Was hier alles passiert ist. Wir wollen beten. Vater, wir wollen dir wieder danken für diese Geschichte. Danken, dass wir gesehen haben, dass du ein Gott bist, der sieht. Du hast Lea gesehen, die Ungeliebte, die Zweitrangige. Die Wertlose, die Zurückgesetzte. Und du hast sie gesegnet mit Kindern. Und du hast sie spüren lassen, dass sie gesehen war von dir, aber nicht nur sie. Du hast es auch Rahel gegönnt, weil du ein gnädiger Gott bist. Rahel, die unzufrieden und egoistisch war, die ihre Schwester hasste. Du bist ihr gnädig begegnet. Du hast auch ihr Kinder geschenkt. Ein Kind jetzt, Josef. Und wir wollen dir danken, dass wir in allen diesen Geschichten, wo viel Krummes geschieht und vieles, was wir nicht verstehen, sehen wir, dass du der Gerechte bist, der Treue, der Gnädige und dass du eben Gutes hervorbringen kannst aus Situationen, die so schief gewachsen sind. Und Herr, wir müssen einfach zugeben, bekennen, dass vieles, was wir hier lesen, dass wir das persönlich kennen, Eifersucht. Oder vielleicht auch wissen wir das aus eigener Erfahrung, wie schmerzhaft das ist, wenn man zurückgesetzt ist oder verglichen wird mit anderen und dann die Wenigere ist. Und wie relativ einfach das ist, um diese Botschaft festzuhalten und das zu vergessen, dass wir in deinen Augen wertvoll sind, weil du uns gemacht hast, dass wir einzigartig sind in deinen Augen. Auch wenn wir glanzlose oder matte Augen haben oder was halt, auch wenn wir nicht so hübsch sind oder so schön wie andere, wir sind einzigartig. Du hast uns sorgfältig gebildet im Mutterschoß, du warst dabei und du hast uns das Leben geschenkt. Und du hast mit diesem Leben, mit unserem Leben was vor. Und wir wissen noch nicht genau was, aber wir wissen, dass es so ist. Und wir wollen dir danken, dass du uns siehst. Und wir wollen dich bitten, um uns dabei zu helfen. Das haben wir heute schon eher gesagt, dass du uns hilfst, auch wirklich dich zu suchen, Herr. Und das zu lernen und zu üben in unserem Leben, dass du unsere Priorität bist, dass du derjenige bist, der, ja, den wir loben dürfen, weil du bist. Ein Gott, der genug ist, der Allgenügsame, der Allmächtige, der Treue. Danke, Herr, dass wir dich kennen dürfen durch Jesus. Und wir wollen auch danken, dass wir es so gut haben untereinander. Und dass wir miteinander auch dann über diese Geschichten reden können, miteinander austauschen können, teilen können, was uns beschäftigt, was uns vielleicht wehtut, wo wir unsicher sind oder eben froh und dankbar. Wir wollen dir danken für die Gemeinschaft unter uns, für dieses Haus, für diesen Abend, für dein Wort. Und wir bitten dich, Herr, segne uns und setze uns zum Segen für den anderen. Amen.